Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Das Theater behauptet sich in den Zeiten der Pandemie. Das erkennt man auch an den Stücken, die die Jury des Theatertreffens für die diesjährige Ausgabe ausgewählt hat. Diese Woche wurden die 10 bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Theaterjahres bekannt gegeben, das ja mit einem strikten Bühnenlockdown begann. Theatertreffen-Juror Georg Kasch hat uns verraten, warum es doch noch ein großartiger Jahrgang geworden ist.
Klar, durch die erste Jahreshälfte hat uns Corona einen Strich gemacht. Aber dann ging's live wieder los mit Masken, Abständen, mitunter halbleeren Sälen und kurzfristigen Vorstellungsausfällen. Und ja, die Angst vor einer Ansteckung reiste auch mit. Und dennoch hat das Theater gezeigt, dass es immer noch eine emotionale Wärmestube sein kann. Wir haben uns am Ende in der Jury für eine Auswahl entschieden, die in vielen Fällen an aktuelle Diskurse anknüpft, an Sexismus, Klassismus, MeToo, Cancel Culture, was halt eben so alles in der Luft liegt. Aber gleichzeitig sind das auch alles sinnliche Gesamtkunstwerke und Schulen der Empathie. Es kann gut sein, dass es auch an der langen Theaterabstinenz lag, dass wir für den Mai viele Abende mit starker Live-Musik und Choreografien eingeladen haben, also Inszenierungen, die einen akustisch und visuell umarmen. Aber das Wichtigste ist jetzt ohnehin, dass keine neue, fiese Corona-Variante um die Ecke kommt, denn dann können die 10 Inszenierungen im Mai wirklich gezeigt werden, zum ersten Mal seit dann 3 Jahren. Weil dafür machen wir das ja alles, damit wir am Ende gemeinsam über unsere Auswahl diskutieren können.
Darauf freuen wir uns. Theatertreffen-Juror Georg Kasch, die emotionale Wärmestube des Theaters. Sie arbeitet weiter für uns, zum Beispiel in Frankfurt, wo Regisseur Alexander Eisenach sich von Filmen rund ums perfekte Verbrechen hat inspirieren lassen. Wir sprechen gleich mit ihm über seine Inszenierung Der große Kunstraub und begeben uns auf eine winterliche Theaterwanderung in der Vorarlberger Gemeinde Lech. Wenn man verfolgt, wie erfahrene Profikriminelle minutiös einen Einbruch planen und diesen dann mit Raffinesse durchführen, schaut man sich wahrscheinlich gerade ein sogenanntes Heist-Movie an. Heist, das englische Wort für Raubüberfall. Rififi ist der berühmte Klassiker des Genres von 1955. Viele erfolgreiche Filme folgten, Ocean's 11 etwa. Wohl noch nie hat jemand versucht, ausgerechnet dieses Erfolgsrezept auf die Bühne zu übertragen. Nun ist es aber soweit. Autor und Regisseur Alexander Eisenach präsentiert am Schauspiel Frankfurt sein Stück Der große Kunstraub. Zwischen den letzten Proben im Bockenheimer Depot konnte ich mit ihm sprechen und habe ihn erst einmal gefragt, welche Filme des Heist-Genres ihn besonders inspiriert haben.
Ich würde sagen, das sind am ehesten die frühen Filme des Genres aus den 60er, 70er Jahren, französischen, amerikanischen Gaunerkomödien sozusagen, Der Clou über den Dächern von Nizza, also die Filme, die noch nicht effektüberladen sind, sondern ja eher sich manuell dieser Planung und der Durchführung des Plans widmen.
Und diese Durchführung des Plans, dieses genaue, minutiöse Ausarbeiten des perfekten Verbrechens, ist das auch das, was Sie daran eigentlich so interessiert oder was Sie fasziniert an diesen Filmen?
Genau, im Prinzip die Darlegung des Plans und die Umsetzung des Plans und das perfekte Funktionieren eines Raubs, wo ein Rädchen ins andere greift, wo jeder zum richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Das ist für mich so faszinierend, weil es eigentlich auf das eigentliche Wesen des Erzählens oder auf den eigentlichen Kern der Narration verweist. Das heißt, da gibt es ein sehr interessantes Wechselspiel zwischen Inhalt und Form, weil der perfekte Coup, das perfekte Verbrechen, das ist im Prinzip auch die perfekte Narration, der perfekte Plot, die perfekte Geschichte.
Aber die perfekte Geschichte geht ja sehr oft in diesen Filmen nicht gut aus. Also das ist ja eigentlich auch immer eine Geschichte, die vom Scheitern handelt, oder?
Klar, es gibt diese, wo sozusagen der Coup am Ende doch noch misslingt. Es gibt aber auch viele, wo er gelingt. Und es ist aber vor allen Dingen auch dieser Anspruch daran, das zu schaffen. Ja, vielleicht ist es ja auch mit der Geschichte so, dass sie niemals wirklich perfekt funktionieren kann, weil sie immer von Unwägbarkeiten durchsetzt ist. Und das ist letztendlich auch ein bisschen das, wo wir mit dem Abend hinzielen, dass wir eigentlich versuchen wollen, diese Narrative selbst, die wir uns auch geben, die historische Narrative, die wir uns geben, in Frage zu stellen und ja auch ein Stück weit zu dekonstruieren.
Das ist ja erstmal eine sehr filmische Angelegenheit, dieses Genre. Da geht es um Räume, die ausgeforscht werden müssen und in die dann eingedrungen wird. Wie lässt sich sowas denn überhaupt auf die Bühne bringen oder geht es Ihnen womöglich gar nicht so sehr um den spannenden Einbruch?
Sagen wir mal so, der Einbruch selber ist, wie ich gerade schon angedeutet habe, ein bisschen ein Vehikel, um auch in andere Diskurse zu kommen über Geschichtserzählungen, über Gesellschaftserzählungen, über Erzählungen von unserer Identität. Und da bewegt sich quasi der Einbruch schnell auch auf einer Metaebene. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir natürlich mit Mitteln wie der Live-Kamera arbeiten, mit kleinen Modellen, in denen Pläne gezeigt werden. Und so hat das so ein Wechselspiel, was natürlich nicht versuchen kann, das, was im Kino passiert, nachzuahmen, sondern wir versuchen da schon eine spezielle eigene Theatersprache für zu finden.
In Ihren Inszenierungen und Stücken geht es ja oft um Kritik am wirtschaftlichen kapitalistischen System. Das liegt ja beim Thema Raub auch sehr nahe. Geht es auch darum wieder?
Also es ist ein Kunstraub, ja. Also und unser Ziel dieses Kunstraubs ist also das Berliner Stadtschloss, was natürlich ein ganz bestimmtes Narrativ auch etabliert durch seine Fassade, die man sich jetzt entschieden hat, in die Stadt zu bauen. Und auch die Geschichte, die man über uns oder unsere Geschichte damit erzählen will. Und der Einbruch richtet sich sozusagen eher auf dieses Selbstbild und auch auf dieses Verhältnis, das wir haben zu anderen Kulturen. Es ist sozusagen auch ein doppelter Kunstraub, der quasi sich gegen geraubte Kunst oder aufgeraubte Kunst fokussiert.
Also eine Doppelung sozusagen. Es wird was Geraubtes geraubt.
Es wird was Geraubtes geraubt, mit dem Ziel vielleicht, die Geschichten, die sich daraus gebildet haben, dass man diesen Raub oder die aus der Zeit stammen, als diese Sammlungen angelegt wurden. Diese Geschichten sind ja wirkmächtig bis heute und sind ja auch viel in der Debatte. Es wird ja viel über Provenienz und Rückgabeforderungen etc. geredet. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da auch die Frage stellen, wie unser Blick auf diese Kunstwerke aussieht. Also was ist überhaupt ein Kunstwerk? Was ist ein Artefakt? Und was macht das mit unserer Geschichte? Ja.
Oliver Rehse, Intendant am Berliner Ensemble, hat mal über Sie gesagt, er hat ein Händchen für starke Stoffe und deren lustvolle eklektizistische Verwendung in neuen eigenen Zusammenhängen. Sie haben Thomas Manns, Felix Krull zu zwei Abenden verarbeitet, an der Berliner Volksbühne den Louis Trenker-Western Der Kaiser von Kalifornien als Stoff benutzt und auch an der Volksbühne den Ödipus von Sophokles mit der Klimakatastrophe unserer Zeit überschnitten. Jetzt geht es um kolonialistische Vergangenheit im Rahmen der Kriminalkomödie oder des Heist-Movies. Das führt ja zu einer grundsätzlichen Frage, wieso lässt sich in diesen Genres und vielleicht auch in alten Geschichten, alten Texten das Gegenwärtige so gut spiegeln?
Das ist eine interessante Frage, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die so hundertprozentig beantworten kann, warum das so ist. Ich glaube, für mich ist es so, dass mir das hilft, wenn ich ein gewisses, auch vielleicht stereotyp funktionierendes Genre oder eine Vorstellung von einem Genre, die jeder hat, benutzen kann, um quasi eine Form zu haben, auf der diese Inhalte passieren können, ohne dass sie ins Moralische abdriften, ohne dass sie ins Belehrende abdriften. Das Genre erlaubt einem eigentlich einen freieren Umgang damit, erlaubt einem auch gewisse unzulässige Gedankengänge, die man vielleicht jetzt nicht in einer strengen, sage ich mal, politischen Diskussion darüber anführen würde.
Aber hat das auch was damit zu tun, dass wenn man einfach jetzt sagt, wir denken uns eine ganz aktuelle zeitgenössische Geschichte aus oder wir bringen einen ganz aktuellen Dramentext auf die Bühne, Sie schreiben ja auch selbst, dass da dann das Ganze zu offensichtlich wird, dass es vielleicht nicht mehr diese verschiedenen subtileren Ebenen auch erreicht?
Ja, absolut. Ich glaube, die Verschiebung ist ganz elementar. Also wenn das so sehr nah dran ist, dann ist es auch sehr ungebrochen und dann ist es auch sehr 1:1 und es fehlt im Prinzip so ein bisschen auch das, was vielleicht das Lustvolle daran ausmacht oder was das Theatrale daran ausmacht, was das Spielerische bringt. Man ist dann sehr nah an sich dran und ich glaube, aus der Distanz lassen sich die Dinge leichter betrachten. Ja? Und das andere ist auch, dass mich halt sehr diese Vorstellung, wie wir erzählen und wie wir auch Geschichte erzählen, in einer linearen kausalen Form, dass mich das sehr interessiert und der Gedanke der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Zeitebenen mich wahnsinnig interessiert. Da bin ich sozusagen ein Text, der mich da immer sehr viel begleitet, sind die Geschichtsthesen von Benjamin, der ja auch sehr dafür streitet, in seiner Sichtweise des historischen Materialismus, dass man eigentlich Verwandtschaften zwischen Zeiten entdecken muss und dass man versuchen muss zu verstehen, woher etwas kommt, um zu verstehen, wie man weiterdenken kann. Und da ist so ein bisschen die Strategie natürlich, die ja auch Müller perfektioniert hat mit dem Palimpsest oder mit der Collage, mit dem Übereinanderlegen, etwas, was mich wahnsinnig interessiert, was mich wahnsinnig reizt und womit ich gerne spiele.
Also Sie beziehen sich auf Walter Benjamin und Heiner Müller, aber es gibt ja auch viele, die heute sagen, diese ganzen alten Texte, diese alten Materialien, da steckt dieser ganze Sexismus, der Rassismus, diese Vorurteile älterer Epochen drin. Wir wollen das eigentlich nicht ständig wiederholt haben. gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sowas nehmen wie einen Louis Trenker-Film beispielsweise, da steckt ja ganz viel drin, was erstmal negativ konnotiert ist. Aber Sie glauben schon, dass es wichtig ist, diese collagenhafte Technik zu benutzen, um auch etwas deutlich zu machen, was für uns heute wichtig ist und es nicht einfach nur sozusagen beiseite zu schieben, was damals gewesen ist und was damals auch geglaubt wurde, auch ästhetisch für richtig befunden wurde?
Ja, selbstverständlich. Das wäre ja komplett irrsinnig, wenn man jetzt alles, was alt ist und was aus anderen Zeiten stammt, an den heutigen Wertevorstellungen abgleichen würde und alles, was sozusagen an einer Stelle damit nicht konform geht, abwählen würde. Ich glaube, man muss vielleicht, wenn es jetzt da Punkte gibt, die extrem sexistisch oder rassistisch sind, sicherlich die mit einbeziehen in die Reflexion. Also es ist ja nicht so, wir müssen ja die Stoffe nicht, vor allen Dingen, wenn man sie jetzt bearbeitet oder überschreibt oder neu schreibt, muss man das ja nicht reproduzieren. Ich glaube, das Problem fürs Theater ist nur, wenn man versucht, an diesen Stoffen zu hängen und sie sozusagen so, wie sie sind, ja, in Anführungszeichen, wieder darzubringen und sie nur versucht, mit den Mitteln des Theaters möglichst genau zu illustrieren. Ja. Also wenn wir dann da in quasi so einer Reanimation dieser alten Texte stecken bleiben, dann kann das sicherlich ein Problem sein. Ja. Aber wenn man sie frei behandelt, wenn man versucht, auch die heutige Perspektive mit reinzubringen, eben in dieser Überlagerung, dann glaube ich, dann ist diesen Text sehr viel abzugewinnen.
Sie haben während der Pandemie tapfer weiter produziert. Wir sind jetzt in einer neuen Phase. Die Häuser bleiben größtenteils offen, aber die Omikron-Variante sorgt für regelmäßige Ausfälle. Wie stark sitzt Ihnen das auch bei der Vorbereitung einer Premiere im Nacken? Wie sehr belastet es auch Proben gerade?
Ja, ich muss sagen, die jetzige Situation ist natürlich ein bisschen besser, weil im Prinzip jetzt irgendwie in eine Lage eingetreten sind oder eine Situation eingetreten sind, wo man sich jetzt ja so stillschweigend dazu zu entschließen scheint, hier eine langsame Durchseuchung quasi vorzunehmen. Und insofern ist es jetzt nicht mehr ganz so dramatisch. Die Theater haben alle sehr strenge Testkonzepte. Es wird versucht, so viel wie möglich die Leute voneinander zu trennen. Es gibt im Prinzip überall außerhalb Maskenpflicht, woran man eh gewohnt ist, in Innenräumen. Also das ist jetzt gar nicht mehr so das Problem. Das Einzige, was einen jetzt noch so ein bisschen bedrückt, ist natürlich die Tatsache, dass der Saal nicht voll sein wird, dass die Leute dort alle mit Maske sitzen, dass es kein Zusammenkommen danach gibt in Form von Premieren feiern oder beim Sekt zusammenstehen oder wie auch immer. Das ist natürlich dieser ganze soziale Aspekt, der zum Theater dazugehört, der fehlt natürlich.
Das sagte Autor und Regisseur Alexander Eisenach in unserem Gespräch vor der Sendung. Da war er noch ganz optimistisch. Eigentlich sollte der große Kunstraub nämlich heute Abend zum ersten Mal am Schauspiel Frankfurt über die Bühne gehen. Aber Corona ist unerbittlich. Nun haben wir erfahren, auch diese Premiere muss krankheitsbedingt verschoben werden auf nächste Woche Sonntag. Wir drücken bis dahin alle Daumen. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Wir haben es gehört, es wird immer schwieriger in der Omikron-Welle, Theateraufführungen in Innenräumen wie geplant stattfinden zu lassen. Open Air ist seit Corona ohnehin eine echte Alternative, aber geht das auch im Februar? Der österreichische Wintersportort Lech findet, das geht. Dort am Arlberg gibt es jetzt das Skilabor Lech, eine theatrale Winterwanderung über die Skikultur und die Geschichte des Ortes. Martin Pesel hat sich für uns durch den Schnee gekämpft.
Was ich erdacht in meinen Träumen durch deine Liebe in Erfüllung geht.
Aber warum singt der da mitten im Schnee?
Ja, vielleicht zur Übung.
Sollte der nicht besser das Skifahren üben?
Nein, der ist ein Schauspieler.
Sport gegen Kultur. Skifahren gegen Theater. Was war das in den Lockdowns für ein Kampf? Um den Wintertourismus zu retten, zeterten die VertreterInnen der Theater, zwinge man sie, ihre Häuser geschlossen zu halten. Dabei stecke man sich im Zuschauerraum doch viel weniger an als bei DJ Ötzi in der Après-Ski-Hütte.
Meine Herren, vom Skifahren zu reden ist das eine, es auch zu tun das andere.
Wie zur Versöhnung gibt es jetzt beides. Die Produktion Skilabor Lech, angeregt vom örtlichen Museum und durchgeführt von der Gruppe Teatro Caprile, ist eine Wintertheaterwanderung über die Geschichte der Skikultur.
Es hat auch keinen Sinn für jemand, der noch nicht auf den Skiern gestanden ist, das Raufkommen hierher, wo man hier doch nichts anderes sieht in Zürs und in Lech als Skifahren.
Und dennoch ziehe ich Stiefel und Heizsocken an und begebe mich am Höhepunkt der Omikron-Welle unerschrocken in den Après-Ski-Hotspot Lech, auf der Westseite des Arlbergs, der die österreichischen Bundesländer Tirol und, wie der Name schon sagt, vor Arlberg trennt. Und ich habe Glück. Die letzten Tage zeigte der Wetterbericht 100% Schnee in Lech am Arlberg. Heute zur Premiere ist die Sonnenbrille angesagt. Auch am späten Nachmittag noch, weil der weiße Schnee auch den kleinsten Lichtstrahl reflektiert.
Noch viel, viel, viel schöner, als du es mir in deinen vielen Briefen erzählt hast.
Eisig ist es dennoch, während ich und die anderen ungefähr 20 Premierenwandernden binnen 4 Stunden 3 Kilometer durch den Schnee stapfen. Wenn wir stehen bleiben, um eine Szene zu erleben, darf ich mir eine Filzmatte unter die Füße legen, die isoliert ein bisschen. An 11 Stationen werden wir mit Hilfe historischer Kostüme und fiktiver Szenen auf Basis von Dokumenten und Briefen in die Anfänge des Skilaufs hier am Arlberg eingeführt. Von Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert, die darüber streiten, wer besser in Schneeschuhen unterwegs ist.
Ist der hineingesteckte Fuß fest angestrickt, ergreifen die Laponier einen Stab.
So auch die Bauern in Krain.
Ja, und also schieben sich die Laponier desto schneller und stärker vorwärts, indem ihr Stab sein Tellerblatt dem Schnee entgegensetzt. Ja, ja.
Auch der Bauer in Krain.
Bis hin zu den ersten Auswüchsen des Tourismus und des Bergfilms, die Absätze der lokalen Kostümschneider in die Höhe schnellen ließen.
Und wenn der Film fertig ist, dann gehen nur wir zwei in ein Kino.
Aber weißt du, ein Film, in dem man nur Ski fährt oder im Schnee erfriert, das mag ich mir nicht anschauen.
Nein, das wird ein lustiger Film.
Andreas Kosek und Katharina Grabherr scharen seit fast 30 Jahren leidenschaftliche TheaterspielerInnen um sich und gestalten szenische Wanderungen als sportliche Geschichtsstunden. Der Dauerrenner von Teatro Caprile, Auf der Flucht, spürt an der Grenze der Emigration österreichischer Jüdinnen und Juden in die Schweiz zur NS-Zeit nach. Auch im Skilabor Lech können die Nazis nicht außen vor bleiben. Sie trieben einige gefeierte Skischulpioniere in die Flucht. Leni Riefenstahl, erfahren wir, wurde hier mal Vierte bei einem Skirennen.
Mit der wollen Hannes und ich nichts mehr zu tun haben, seit sie Propagandafilme macht für den Hitler. Niemand hat damals geahnt, wer heute auf ihrer Seite stehen wird.
Eine Szene spielt im echten Kuhstall, eine stumme Slapstick-Einlage auf Skiern. Das ist penibel recherchiert und abwechslungsreich. Und sogar die Strecke ist machbar. Dass ein Mann von der Bergrettung immer mitgehen muss, bereitet mir zu Unrecht Sorgen.
Das ist hier der schwierigste Teil, wo wir den Bergführer brauchen.
Nur ganz zum Schluss versinke ich ein paar Mal im Neuschnee.
Bernd, braucht man Seil oder geht's?
Der Après-Ski begegnet mir erst auf dem Rückweg ins Hotel. Bedrohlich dringt er auf meinem Weg durchs abendlich dämmernde Lech aus beleuchteten Alpendorfhäusern. Da gehe ich ganz schnell vorbei.
Jetzt ist er fort, der Bubi.
Martin Pesel über das Winterwandertheater Skilabor Lech vom Teatro Caprile. Am 25. Februar wird weiter gewandert. Zum Abschluss müssen wir uns noch verabschieden von einer der bedeutendsten Stimmen des deutschsprachigen Theaters. Am vergangenen Donnerstag ist Dieter Mann im Alter von 80 Jahren verstorben. Er war Theater-, Fernseh-, Filmstar in der DDR und später im wiedervereinigten Deutschland, aber auch Intendant des Deutschen Theaters in Berlin von 1984 bis 1991, wo er Inszenierungen von Frank Castorf, Heiner Müller und Thomas Langhoff auf die Bühne brachte. 40 Jahre lang gehörte er selbst zum Ensemble in diesem Haus. Noch einmal hören wir seine einzigartige Stimme mit klaren Worten.
Ich bin Parteigänger eines präzisen Theaters, bei dem mehr mitgeteilt als hingenuschelt wird. Die Sprache ist wichtig, sonst bin ich beleidigt. Wir Theatermenschen sind nicht die Entertainer der Konsumgesellschaft und noch weniger sind wir die Retter der Verzweifelten, da wir selbst nicht zu retten sind.
Der große Dieter Mann. Heute zum Abschluss von Rang 1 mit André Momot. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.